Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und in diesem Plausch sprechen wir dann über die Arbeit und das Leben drumherum oder umgekehrt. Jedenfalls, es ist immer ganz großartig und toll. Kann ich euch versichern, seit 5 Jahren sehe ich es jede Woche, immer wieder grandios. So, und heute ist es gar nicht anders. Es ist wieder mal eines dieser Gespräche, bei denen ich am Ende klüger und wissender rausgehe, als ich reingegangen bin. Das liegt auch daran, dass der Gast, den ich dieses Mal begrüßen dürfte, mir bisher persönlich völlig unbekannt war. Ich las seinen Namen schon häufiger, aber durfte ihn noch nicht kennenlernen. Das haben wir nun geändert. Und zwar spreche ich von Martin Görlich. Und Martin Görlich ist eine ganz besonders interessante Person, denn er ist einer der Geschäftsführer des Computerspielemuseums in Berlin. So, ich bin mir sicher, die ein oder andere Person, hoffentlich die Mehrheit, wird jetzt wissend nicken und sagen, na klar, Computerspielemuseum Berlin, das ist eine Adresse, schon seit vielen, vielen Jahren, ein Ort, wo nicht nur Spiele ausgestellt werden in einer Dauerausstellung, die die Geschichte des Mediums dokumentiert bis fast in die Gegenwart hinein, sondern auch ein Ort, an dem regelmäßig Vorträge stattfinden können, wohin Schulklassen Exkursionen machen, wo Workshops organisiert werden, wo es Sonderausstellungen, größere und kleine, regelmäßig gibt, wo auch Automaten zum Spielen rumstehen, wo man also eine ganze Menge erleben kann. Und einige wenige werden Sie jetzt denken, Moment mal, Computerspiele im Museum Berlin noch nie gehört. Den empfehle ich jetzt nochmal 12 Sekunden zurückzuspulen und die Beschreibung des Computerspielemuseums sich nochmal anzuhören. So, ich selbst habe dieses Museum mehrfach besucht in meinem Leben bisher. Das liegt auch daran, dass ich eine ziemlich lange Zeit in Berlin gelebt habe, 8 Jahre lang, bevor ich nach Hamburg gezogen bin vor 4 Jahren. Und deswegen war ich das ein oder andere Mal in dieser Institution und habe sehr genossen, was mir da gezeigt wurde. Ich finde Museen ohnehin immer sehr interessant. Ich komme aus einer, wie sagt man denn, aus einem musealen Studiengang, wenn man so will. Ich habe ja klassische Archäologie in Heidelberg und in Rom studiert und hatte deswegen ganz, 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 ganz viel mit dieser Einrichtung zu tun und bin deswegen auch immer neugierig, wie Museen, die inhaltlich nichts mit Geisteswissenschaften zu tun haben, erstmal ihre eigenen Ausstellungen konzipieren. Und es gibt auch viele andere gute Gründe, dieses Museum für mich zu besuchen. Es war immer toll. Und das möchte ich an dieser Stelle mit euch allen da draußen teilen. Ist jetzt nur für einen Bruchteil, wenn überhaupt, interessant, aber jetzt habe ich es mal verewigt. Das allererste Mal gesehen habe ich das Computerspielemuseum in einem Video, kurze Zeitreise. Das ist jetzt locker schon, oh Gott, 14 Jahre her. Kann es sein? Nee, doch, ich kann nicht rechnen, 10 Jahre? Na doch, 12 bis 14 Jahre, irgendwie so herum. Da habe ich mich beworben für einen Job bei GamesPilot. GamesPilot war eine Spieleseite, eine journalistische, die eingerichtet wurde von MoviePilot, ich weiß bis heute nicht, was davon richtig ausgesprochen ist. Die wollten eine Spieleseite neben ihrer Filmseite haben und stellten dafür ein Team zusammen. Und dort landete auch dann ich. Und ich wollte mir aus der Ferne schon mal einen Eindruck machen, welche Kolleginnen und Kollegen, die später übrigens zu meinen engsten Freunden werden sollten, mich da erwarten und habe dann auch die Videos studiert, die dieses Team, das bereits dort war, produziert hatte bereits. Und es gab so ein Battle-Challenge-Video, in dem einige der Redakteure schon zu sehen waren, die mich dann auch später als Kollegen erwarten würden. Und die haben so ein paar Mini-Challenges im Computerspielemuseum ausgerichtet. Und da habe ich in diesem Zuge zum allerersten Mal auch das Museum gesehen, im Hintergrund quasi. Toll. Aufregend. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier an dieser Stelle nochmal von diesem Video erzähle. Schön. Liebe Grüße an die Menschen, die sich angesprochen fühlen in diesem Video. Herzlich willkommen, ihr seid gemeint. So, zurück zum Museum und Martin Görlich. Wie gesagt, Martin Görlich ist einer der Geschäftsführer, hat maßgeblich im Grunde alle Fäden in der Hand, die irgendwie mit diesem Museum zu tun haben, von der Bilanzierung bis hin zur Konzipierung von Ausstellungsprogrammen. All das wird er euch nochmal selber erzählen, denn danach habe ich ihn gefragt. Außerdem hat es mich natürlich interessiert, wie sieht eigentlich so sein, wie nenne ich es denn, Herausforderungskatalog aus? Mit was muss er sich so herumschlagen, damit dieses Museum auch wirklich immer gut von einem Kalenderjahr ins nächste kommt? Welche Ausstellungen hat er in der Vergangenheit besonders gerne mitbegleitet? Welche waren für sich nochmal eine eigene Herausforderung und so weiter und so fort? Es war ein toller Plausch. Ich hoffe, euch geht's damit ganz genauso. Eine kleine Sache möchte ich noch anmerken, damit ihr euch nicht wundert. Wir hatten es mit einem ganz besonderen Setup zu tun und zwar hat sich Martin gedacht, das lege ich ihm jetzt einfach mal in den Mund. Nein, es wäre zu einfach, mich in eine kleine Kammer zurückzuziehen, wo niemand im Hintergrund zu hören ist. Er wollte für eine kleine Hörbuchstimmung sorgen und setzte sich deswegen in ein Büro, wo man ganz selten manchmal im Hintergrund eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter rumpeln hört. Es ist kein lautes Rumpeln, das jetzt irgendwie für Schreie sorgt, sondern man hört einfach, da wird fleißig gearbeitet im Hintergrund, nur damit ihr wisst, das ist hier auf der Tonspur und nicht bei euch da draußen. Und ich danke Martin nochmal, dass er es geschafft hat, inmitten seines umtriebigen Arbeitstages überhaupt die Zeit und auch einen Ort zu finden, wo er mit mir gesprochen hat. Ein ganz großes Dankeschön. Ich bin froh, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. So, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und hoffe, euch gefällt dieses Gespräch zwischen Martin Görlich und mir. Ich habe überlegt auf dem Weg hierher, was ich dir eigentlich zuallererst fragen möchte. Und da kam mir eine Frage, Martin, die mich sehr interessiert hat. Wir kennen uns ja noch gar nicht persönlich. Ich kenne dich nur aus der Ferne und deiner Arbeit. Und es gab eine Frage, die mir in den Kopf kam, die so ein bisschen mit dem Computerspielemuseum zu tun hat. Zu dem kommen wir da noch, keine Sorge, aber irgendwie auch nicht. Und zwar, was mich interessieren würde, ist Folgendes. Hast du irgendwo da draußen in der Welt ein Lieblingsmuseum außer das Computerspielemuseum?
Ein Lieblingsmuseum außerhalb des Computerspielemuseums. Ich fand das Technikmuseum als junger Mensch immer faszinierend und auch bis heute ist es für mich halt immer noch so, wenn ich dann doch mal über die Museumslandschaft kommend dann mal in so ein Technikmuseum reinkomme, was sozusagen nicht in Berlin ist, sondern ein riesen Lok drin steht. Aber das Berliner Technikmuseum, das ist schon für mich so spannend und weiterhin halt ein Highlight-Museum, so was man alles geschafft hat an Technik, an Größe, das fasziniert einen dann schon, was man in Bewegung gesetzt hat an Maschinen, wie man doch angefangen hat zu experimentieren, zu bauen, was dann mehr oder weniger ein Acker damit pflügt oder was auch immer, also das war schon für mich immer faszinierend.
Ich habe 8 Jahre in Berlin gelebt, bevor ich jetzt nach Hamburg gezogen bin, vor 4 Jahren, und war kein einziges Mal im Technikmuseum. Kannst du mal, also ich habe gerade hier mit fliegender Hand schnell eine Seite geöffnet, um einen Eindruck zu bekommen, uns skizzieren, wie man sich das vorstellen kann? Also ich nehme an, es ist ein sehr großes Museum, wenn da so technische Gerätschaften drin stehen. Was ist da so? Was hast du so da im Kopf?
Na, also ist es wundervoll gelegen. Also es liegt da ein Gleisdreieck, auf der einen Seite ist ein Park, dann ist ein Kanal, dann sind so alte Lokgebäude, wo dann, ich glaube, war es Post? Ich weiß es nicht. So klassische Anladerampen mit Schienen dran, Pflasterstein. Und dann hat man so dieses noch das große Gebäude, wo dann sozusagen die Hauptausstellung drin ist. Oben ist dann ein Flugzeug angehangen. Also das sieht da schon so aus. Also okay, hier werde ich was erleben. Hier werde ich sozusagen Geräte und Technik doch mal irgendwie miterleben. Und drinnen wird es dann halt aber auch noch mal spannender und kleiner, indem man halt nicht nur, also es auch um kleinere Dinge geht, nicht nur halt um die großen Maschinen, und das ist dann schon sehr faszinierend. Also Lage, Optik, man kommt da an und man weiß, okay, ich werde hier wirklich was erleben.
Gibt es von den Dingen, die du gerade beschrieben hast, etwas, worum du das Technikmuseum jetzt als Geschäftsführer des Computerspielemuseums beneidest, wo du so drauf schaust und dir auch selber gerade nochmal zuhörst bei der Beschreibung und dir denkst, ah, das ist schon cool da, das haben wir nicht?
Eins unserer größeren Probleme ist halt Fläche, ne? Also natürlich ist dann das Technikmuseum da vielleicht auch noch ein bisschen zu groß für uns. Weil wir doch einen Aspekt abbilden und das Technikmuseum doch schon viele Aspekte dann auch nochmal abbildet, aber auch unsere Arcade-Automaten, Reparaturmöglichkeiten, Workshop-Räume und Lagerflächen ganz im Einfachen, das sind schon Sachen, wo man dann sagt, bin ich doch schon ein bisschen neidisch, ist vielleicht das Foto, aber das sind Sachen, wo wir sagen, da bräuchten wir ein bisschen mehr davon. Da merken wir, das ist halt natürlich so ein privat finanziertes Museum. Wir sind ja gemeinnützig privat. Da noch auch so muss, dass es versucht halt noch eine Balance zu finden, wenn es halt nicht die Möglichkeiten hat, doch das Kulturgut so zu erhalten, wie es halt vielleicht mit Landes- oder Bundesauftrag dann entsprechend möglich wäre.
Wie löst man so ein Platzproblem bei einem Museum, dass man ja nicht einfach größer
man
machen
stapelt
kann?
Höher.
Also, wirklich? Nein, also, ich war jetzt schon längere Zeit nicht mehr bei euch. Ich sehe dann viel Vertikal-Ausstellungsstücke.
Nee, das geht. War eigentlich, kriegen wir immer noch irgendwas unter, wenn wir was gespendet kriegen. Wir haben Lagerflächen ringsum in der Umgebung halt uns angemietet. Die Ausstellung hat halt natürlich dann so ihr Limit. Und da muss halt geguckt werden, wie man in die Tiefe gehen kann. Man kann sie auch ins Digitale verlagern. Man kann Software entwickeln, wo man dann halt entsprechend die Sachen halt als Bild dann darstellen kann, als Video darstellen, Informationen halt auch anders transportieren. Und die Leute wollen halt aber auch die Vitrine sehen, wo die Sachen dann mal dahinter sind. Oder wollen die Spielstationen sehen. Wir haben jetzt gerade eine Sonderausstellung. Und dann merken wir, also eigentlich müssten da nochmal 4, 5, 10 Spielstationen mit rein, damit die Leute wirklich davon fasziniert sind und ausprobieren wollen. Ne? Das Medium lebt halt vom Experimentieren und Ausprobieren.
Ich wollte gerade sagen, beim Zuhören musste ich an diesen Spruch denken, den man auch in anderen Kontexten schon gehört hat, dass Einschränkungen ja auch, ne, ein fruchtbarer Platz für kreative Ideen sind. Und irgendwie, ist das so oder sagst du, ach, das ist doch Quatsch, es ist vor allem eine Einschränkung?
Das kommt drauf an, wie man dann in dem Moment fragt. Wenn man dann wahrscheinlich gerade den Platz braucht, sagt man, oh Gott, das ist eine Einschränkung. Wenn man dann doch eine zündende Idee hatte und das retrospektiv betrachtet war, das ist das wahrscheinlich ein Druck, wo man sagt, ja, das war vielleicht dann auch Teil der Lösung mit, ne, zu sagen, wir müssen halt gucken, wir können das nicht einfach hinstellen, sondern wir müssen halt entsprechend kreativ arbeiten, müssen das halt ausfüllen, müssen halt hier eine Vertiefung machen, können nur die Hälfte ausstellen. Es gibt ja da auch Lösungen, wo man dann irgendwie nur was aufmacht und entsprechend noch was zeigt. Wir haben ja Blöcke, da aber ist ja auch die Idee, irgendwann mal dann in die Tiefe zu gehen, dass man da ein bisschen so ein kleines Puppenhausmäßig dann in so ein Fenster reinguckt und dahinter was sieht. Sondern wir können davor nichts bauen, bauen wir doch einfach mal in die Tiefe rein. Das wäre auch mal eine Idee.
Ja. Wir kommen nochmal zu den Ausstellungen des Computerspielmuseums gleich zurück. Vorher möchte ich mal so ein bisschen Licht in den Nebel der Zeit reinbringen und dich fragen, wie du da eigentlich hingekommen bist, wo du jetzt bist. Ich habe mich mal vorbereitet auf dieses Gespräch. Es klingt so, als hätte ich das noch nie gemacht, aber in diesem Fall habe ich es, um Gottes Willen. Also, was ich sagen will ist, ich habe mich vorbereitet auch auf dieses Gespräch und zum Beispiel nachgelesen, dass du zwar seit März 2023 Geschäftsführer dort bist, aber eigentlich schon, wenn man es streng nimmt, seit 2013 in dem Museum unterwegs bist. Ich habe nämlich nachgelesen, da warst du als Teilzeitkraft im Besucherservice mit unterwegs. Und da will ich jetzt mal fragen, wenn du das mit uns teilen willst, 2013, wo warst du da gerade im Leben? Wie kam es, dass du da den Weg ins Computerspielemuseum gefunden hast?
Das war ein bekannter Freund von mir hat mich angesprochen, dass mehr oder weniger Leute fürs Computerspielemuseum, also dass da jemand aktuell gesucht wird. Ich bin nicht mit dem Gedanken dahin gegangen, oh, das ist cool, da bleibe ich jetzt für eine gewisse Zeit, sondern man ist mit den Gedanken reingekommen, oh, das ist spannend. Thema interessiert mich und man ist begeistert dafür. Privat hatte man mehr oder weniger gespielt, früher gespielt, mehr gespielt, in dem Moment gespielt, kommt immer drauf an. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich da 2013 gerade meine Bucketlist bearbeitet hatte, aber und dann stellte man fest, Team war spannend und lustig, es hat Spaß gemacht zu arbeiten. Aber genau, es war eine Nebentätigkeit. Ich habe dann parallel bei einer Nachrichtenagentur vorher aufgehört. Ne? Da war ich dann in der Fotodesk, da habe ich dann unterschiedliche Pressesachen gemacht, Ticker rausgeschickt. Und dann kam das Computerspielemuseum noch dazu und dann kam dann auch parallel nochmal eine andere Sache, die eher verwaltungstechnischer war. Da habe ich dann in einer kleinen oder größeren schon eigentlich Immobilienfirma gearbeitet und das war dann, das ergab dann sozusagen meinen Arbeitsalltag.
Spannend. Also quasi beruflich ein ganzes Sammelsurium an ganz unterschiedlichen Dingen, die vorher liefen, ne, bevor du dann auch den Schritt zum Computerspielemuseum gemacht hast. Wenn ich dann nochmal nachfragen darf, hat dich da besonders gereizt das Computerspiel in dem Wort oder auch das Museum? Hattest du da schon einen besonderen Zugang zu diesem Ort?
Zu dem Ort muss ich erstehen, nur bedingt über den Freund, der sozusagen mich da hingeführt hat. war jetzt immer ein großer Fan. Medvines gehörte irgendwie auch zum Urlaub mit den Eltern damals. Man musste immer mit den Museen mit rein und war auch begeistert, wenn es dann in eine Burg reinging oder mit irgendwas anderes mal anguckt. Das war natürlich immer eine große Freude. Also ja, es war schon angelegt, dass ich mich jetzt nicht mit Händen und Füßen dagegen werden würde, wenn ich in ein Museum gestopft werde. Ne? Also da fühlte man sich auch irgendwie wohl. Man muss sich aber dann halt auch mit den Menschen dann vor Ort wohlfühlen. Das ist dann schon, auch gehört dann auch dazu.
Mhm. Wie kommt das jetzt vom Besucherservice Teilzeit September 2013 zu Geschäftsführer März 2023? Das ist ja nichts, wo man so reinrutscht, oder? Das ist ja nicht, man läuft ja nicht durch eine Tür und sagt, ja okay, jetzt bin ich halt hier und mach das mal. Wann, ich fange mal so an, kam in dir denn dieser Gedanke, okay, ich könnte hier noch mehr machen als in Anführungszeichen nur Besucherservice?
Das war auch dann zum Teil eine Gelegenheit, wurde angesprochen, ob ich nicht noch Assistent der Geschäftsführung machen möchte. Das war dann halt eine Chance, wo ich auch hin und her überlegt habe, ob ich dann im Team bleibe sozusagen, weil es ja natürlich auch eine Veränderung ist. Habe ich dann mich entschieden, das zu machen. Dann habe ich halt Fortbildung auch gemacht im Bereich Buchhaltung, im Bereich Verwaltung. Und dann kam auch dann Corona. Und da wurde es dann auch nochmal spannend, wo man dann festgestellt hat, dass es doch alles noch sehr kompliziert wird. Gab es viele Wechsel. Und dann habe ich kommissarisch die Betriebsleitung übernommen. Und hatte dann sozusagen da die Chance, mich zu bewähren, hatte dann auch ein tolles Team, was sozusagen dann das alles mit durchgestanden hat. Und dann kam dann irgendwann mal auch der Gedanke, ob dann sozusagen, weil es ist eigentlich immer eine Doppelspitze gewesen bei der Geschäftsführung, da war Herr Tuchel und Herr Dr. Spieler. Herr Dr. Spieler ist auch noch mein Kollege und Geschäftsführer. Und Herr Tuchel ist leider vor uns gegangen und dann habe ich sozusagen nach Überlegungen und her dann die Geschäftsführung mit übernommen.
Kannst du mal erklären, was in dir eigentlich diese Lust ausgelöst hat, zu sagen, ich will das gerne machen? Weil du hast ja schon gesagt, das ist ja eine riesige Veränderung, auch was die Arbeitsfelder angeht. Man muss diese Fortbildung machen. Vielleicht interessiert einen das ja auch nicht alles, was man da bei dieser Fortbildung lernen muss.
Das ist auch nicht alles positiv, nee.
Das glaube ich. Was war es, dass du gesagt hast, nö, ich glaube, da habe ich Bock drauf?
Ja, vielleicht, dass man mit dem Haus auch aufgewachsen ist und Kolleginnen und Kollegen hatte, dem es auch dann Spaß gemacht hat, zu arbeiten, war, glaube ich, dann auch passend. Manche Aufgaben sind einem dann auch ein bisschen auch in der Zeit 2021, 2022 hat man sie dann auch gesucht, um dann Hilfe zu holen für das Haus. Und dann hat man sozusagen dann Vorschläge gemacht, Sachen auch umgesetzt und dann hat das auch geklappt. Und dann hatte man eigentlich auch die Lust und auch da wurde das Vertrauen in einen gesteckt, das ist ja auch immer wichtig, dann zu sagen, ja, dann machen wir das jetzt mal. Und hier wurde dann der Vorschlag stand im Raum und dann habe ich mich entschieden, manchen Tagen sage ich, wenn ich dann irgendwie Sonntag doch noch auch noch hier bin, wenn ich dann die langen Tage habe, sagt man auch so, ist man natürlich für Keller, Wasser bis Anträge schreiben, mit Menschen sprechen, Führung machen, da ist man relativ viel dann unterwegs und
ja, krass. Das
machen. Wechselt so von einem Thema zum anderen. Das macht man, wenn man lang genug irgendwie motiviert ist und aktuell ist es noch der Fall, macht man das auch noch sehr gerne. Aber an manchen Stellen merkt man so, ja. Jetzt wird's anstrengend.
Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber was du beschreibst, es klingt nach richtig viel Arbeit. Also vielleicht kannst du an der Stelle mal uns ein Bild davon geben, was eigentlich so ein Geschäftsführer macht an einer Position. Ich meine, das ist so ein Begriff, den kennen viele. Viele kennen es aus ihrem eigenen Arbeitsalltag, haben mit Geschäftsführern zu tun. Aber ehrlich gesagt, es ist wieder mal so ein Beruf, je länger man drüber nachdenkt, desto weniger weiß man, was diese Person eigentlich macht.
Das kommt immer auch wirklich auch auf die Stelle und die Ansiedlung drauf an. Ob man jetzt ein größeres Haus, ein kleineres Haus leitet, wie viele Kollegen und Kollegen man hat, die einen bestimmten Fachbereichen dann sozusagen beraten, mitmachen, mitarbeiten. Wir sind jetzt nicht so viele. Wir sind 20 Angestellte, davon relativ viele Teilzeit und noch zwei Freiwillige, die bei uns freiwilliges soziales Jahr machen. Das heißt, da ist man meistens sehr nah an den Einzelthemen dran, hat aber auch gleichzeitig irgendwie den Jahresabschluss zu machen, hat irgendwie die Planung fürs Jahr zu machen, muss mithelfen bei Anträge schreiben, muss man manche Anträge auch selber voranbringen und gucken, dass das halt man für das Jahr gewisse Projekte auch umsetzen kann. Man muss entsprechend Personalplanung zum Teil machen. Da unterstützt einem dann auch sozusagen das Team, um zu gucken, wie kann man bestimmte Lücken füllen. Krankheitsstand ist auch bei uns ein Thema gewesen oder ist immer noch ein Thema. Das ist mannigfaltig. Und Jahresabschlüsse und Buchhaltung. Also da sind viele Zahlen oft halt ein Thema. Dann ist es halt aber auch Netzwerken, gucken, dass das Museum halt eine Bekanntheit erreicht. Dann halt auch gucken, dass man Verhandlungen führt über, wie kann man eine neue Sonderausstellung zu uns bringen, die halt auch mal aus der Ferne kommt. Aktuell haben wir eine Sonderausstellung aus Helsinki, aus Tampere, aus Finnland bei uns. Und das musste ja auch mit denen besprochen werden, vorbesprochen werden. Kann das Team das bei uns umsetzen? Was kann es umsetzen? Und das gehört dann auch mit dazu.
Von all den Dingen, die du gerade beschrieben hast, was muss auf dem Zettel stehen, dass du sagst, okay, da habe ich heute richtig Lust drauf. Zum Glück steht das auf meinen To-Dos für heute, weiß ich nicht, Mittwoch oder was, da freue ich mich drauf. Kannst du dann einen Liebling nennen?
Meistens ist es, wenn man einem Menschen die Ausstellung zeigen kann.
Also,
Das macht die größte Freude. A, kann man dann wirklich, wenn man Fragen gestellt bekommt, halt auch in Detail gehen, hier haben wir das gemacht, das ist das Spannende und das ist, deswegen wurde das ausgesucht. Also jemanden diese Ausstellung zu zeigen und ihm die Feinheiten und Details zu zeigen, die noch vielleicht dahinter stecken, das macht die größte Freude. Besonders halt, wenn die Person halt auf auch noch für das Thema dann entweder in dem Moment Interesse geweckt hat oder halt auch vorher schon Interesse dran hatte. Ne?
Ich habe auf Insta gesehen, ein Reel, das war ja ganz wundervoll, da warst du zu sehen, wie du eine Gruppe von Schulkindern durch die Ausstellung geführt hast. Mhm. Also ganz toll. Ich nehme an, auch an sowas denkst du, wenn du das sagst.
Das macht, obwohl da auch solche Fragen manchmal kommen, was ist deine Lieblingsfarbe?
ist doch schön.
Was ist dein Lieblingstier? Ich hatte so ein kleines Interview mit so einer Jugendgruppe oder Kindern aus der Grundschule, die so ein machen so ein kleines Radio, machen Podcast. Und die Fragen waren bunt gemischt, aber das war dann auch mit dabei. Und wenn man eine Gruppe dabei hat, wo man merkt, oh, die driften gerade ab, dann ist es natürlich eine Kunst und schwer, sie dann, halt, dann haben wir noch bessere Expertinnen und Experten bei uns im Team, die das halt tagtäglich machen. Ich habe ja so meistens ein ausgewähltes Publikum, was dann auch aus Interesse dann da bei uns ist. Deswegen habe ich es meistens ein bisschen einfacher. Aber auch ich muss manchmal, komme ich auch die Frage stellen, der sind denn Games-Kultur, ist ja. Denn das jetzt hier notwendig? Ne?
Ja.
Da muss man dann auch Überzeugungsarbeit machen. Manchmal kommt diese Frage aus sehr komischer Richtung, aber ja.
Ich muss das mal fragen, weil wie gesagt, ich kenne dich noch nicht persönlich, ich kann das gar nicht einschätzen. Deswegen, wie ist es, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Situation hast, die ja manchmal offenbar auftaucht, dass du Menschen durchs Museum führst, die jetzt nicht alle von einer Grundbegeisterung da reingetragen wurden und du merkst jetzt in diesem Moment, du zeigst den Leuten was, erzählst was voller Begeisterung, die Menschen teilweise beginnen abzudriften, schauen gelangweilt aufs Handy oder so, keine Ahnung. Wie gehst du damit um? Hintergrund der Frage ist nämlich folgendes, ich komme von wo ganz anders eigentlich. Ich habe Archäologie studiert und habe im Rahmen des Studiums auch Führungen gemacht in so Ausstellungen, Abgusssammlungen und sowas. Und ich hatte auch manchmal Leute, die erkennbar jetzt hier unter Zwang da sind und nicht, weil sie das spannend finden. Und ich weiß noch, als Student zumindest war das, das hat mich wirklich so eine Mischung aus ein bisschen wütend und auch traurig gemacht. Und es fiel mir ganz schwer, so eine Grundbegeisterung vor der Gruppe aufrechtzuerhalten, wenn ich das bemerkt habe. Ja. Wie gehst du mit sowas um?
Es war immer eine Herausforderung. Ich hatte ja auch mal Führung für Sozialgeschichte gegeben. Es ist manchmal wirklich sehr schwer und manche Gruppen, da kann man halt mit den 2, 4, 10, 20% halt durch die Ausstellung gehen und der Rest läuft mit. Und irgendwann muss man gucken, ob man nicht einfach sagt, dass die eine Gruppe halt dann doch Teil dann sich hinsetzt und halt doch mal sich die Ausstellung mit alleine halt, erobert und anschaut. Weil es macht ja dann am Ende auch keinem eine große Freude. Aber man kann schon Verbindungen bauen. Also man hat ja dann auch Leute, die sagen, ja, ich spiele ja nicht und das ist halt nicht so meins. Und dann hat man halt aber auch vielleicht die Möglichkeiten rauszufinden, ist die Person interessiert vielleicht am Thema Reparieren, an Elektrotechnik, an Fotos, an auch an Thema Naturschutz. Also auch das ist in Spielen halt abbildbar. Das ist ja so ein breites Spektrum. Und da kann man schon, oder halt einfach Politik, auch Spiele und Politik, das ist halt auch ein Thema. Ne? Und halt auch einfach praktische, wer sagt heutzutage nicht, da spielen wir ein bisschen Tetris, wenn wir uns jetzt hier den Kofferraum ordentlich packen mit Klamotten. Also da ist immer eine Verbindungsmöglichkeit schon da, kann man, glaube ich, mit Spielen und Computerspielen und Geräten schon eher eine Verbindung aufbauen als zum Beispiel mit Sozialgeschichte, wie ich damals gemacht habe. Mhm. Also der Bismarck ist halt der Bismarck, ne? Und das ist halt dann war es ein Tick schwieriger manchmal dann auch die Leute dafür zu motivieren, wenn es um Rente und Krankenversicherung geht. Da gab es schöne Details, schöne Anekdoten, man konnte viel machen, aber es ist halt mit Computerspielen vielleicht auch ein Tick einfacher.
Bist du in solchen Momenten dann froh, wenn du mal solche Führungen hast, die ein bisschen, ich sag mal, anstrengender sind, dass du weißt, okay, das ist nur ein Teil meines Aufgabenkatalogs, ich kann danach wieder in mein Büro und erstmal ein bisschen Zahlen wälzen und sowas?
Ja, manchmal ist Buchhaltung wirklich sehr schön, weil man, wenn es am Ende aufgeht, ne, also wenn man dann Zahlen eintippt und guckt und prüft und am Ende geht's auf und alles ist nichts ist doppelt überwiesen, nichts ist irgendwie also am Ende geht's ist eine Null da, meistens hoffentlich eine schwarze, dann freut man sich schon sehr. Aber ich freue mich einfach, dass auch im Team viele Leute sind, die halt diese Führung mit Bravour tagtäglich machen, die dann sozusagen bei uns als Guide freiberuflich arbeiten. Das macht dann, wenn man denen mal momentweise dann zuhört und dann halt merkt, okay, die holen gerade die Leute gut ab, das macht dann schon auch noch die Freude. Ja. Gleichzeitig auch, wenn die Praktikanten, Praktikantinnen, die bei uns durchlaufen, die müssen ja auch mit den Führungen mitlaufen sozusagen, und kriegen dann so mal so das Spektrum der unterschiedlichen Guides dann mit. Und das da kriegt man dann auch mal das Feedback. Da, also der hat die Gruppe abgeholt oder sie hat die Gruppe an dem Moment abgeholt. Oder das ist, der hat was eher was für Erwachsenes gemacht. Ne? Also da merkt man auch, da ist ein Spektrum dann da.
Toll. Apropos Besucherinnen und Besucher, wir haben vorhin schon mal ganz kurz eine der Herausforderungen angesprochen, offenbar des Museums. Du kannst natürlich quasi der Platz, irgendwann ist der vorbei, man muss damit ein bisschen arbeiten und haushalten. Es gibt noch, kann ich mir vorstellen, und da wollte ich dich mal drauf ansprechen, eine zweite Herausforderung, die viele Museen mit sich herumtragen. Und ich komme drauf, weil ich erst kürzlich mit einer Freundin gesprochen habe, die in Süddeutschland in einem Museum arbeitet und dort sich mir gegenüber beklagt hat darüber, dass immer spürbarer Besuchergruppen einfach ausbleiben. Also das Museum kämpft damit, genug Menschen in die eigenen Gänge reinzubekommen. Jetzt sind wir da aber in einem Museum, das eben so eine geisteswissenschaftliche Ausrichtung hat. Computerspiele-Museum ist ja was ganz anderes erstmal, auch was das Thema angeht, die Ausstellungsart, die Zielgruppen, die angesprochen werden. Nichtsdestotrotz ist das auch eine der Herausforderungen, die das Museum hat in deinen Augen, regelmäßig genug Leute reinzukriegen, oder sieht das anders aus?
Als besucherfinanziertes Museum ist das für uns Top-Priorität auf der einen Seite. Ne? Also es müssen Leute kommen, es muss jemand gewillt sein, zu uns zu kommen, den Eintritt zu bezahlen, danach zufrieden rausgehen und sagen, ich empfehle es weiter. Das war und ist immer auch wichtig. Das heißt, wir müssen halt auch dann da sein und offen sein, wenn die Leute halt die Chance haben, jetzt in den Ferien, am Wochenende, dass die Leute die Chance haben, zu uns zu kommen. Und man muss sagen, die Besucherströme wandern von Jahr zu Jahr, schwankt es. Ne? Manchmal sind es über 150.000 Besucher, die uns wohlgesonnen sind und zu uns kommen. Und dann gibt es Jahre, wo es 120.000 sind. Ne? Und das merkt man dann auch am Ende des Jahres. Ist es dann immer eine Frage, was kann man dann kalkulieren fürs nächste Jahr? Wie geht's weiter? Welche Projekte können wir jetzt damit umsetzen? Es ist schwer, das Publikum halt jedes Jahr neue Rekorde dann aufzustellen. Wir merken halt, ich weiß nicht, ob es eine Müdigkeit ist. In Berlin ist aktuell so ein bisschen auch Besucherströme nicht ganz so groß in Museen oder aber auch in in Attraktionen, wenn es jetzt um größere Sachen geht, die halt nicht klassisch Museum sind, sondern eher touristisch oder halt Freizeiteinrichtungen sind. Da pendelt es auch aktuell, zumindest vom letzten auf dieses Jahr, also vorletztes Jahr auf letztes Jahr, dann auch etwas runter.
Mhm. Ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor und für den Kopf, wenn man dann mitbekommt, okay, die Besucherströme jetzt spürbar bleiben gerade etwas aus, was können wir tun? So ein Museum, das ist ja, stelle ich mir zumindest so vor, etwas schwerfälliger, was so Umsetzung von Maßnahmen angeht. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wie zum Beispiel, ganz anderes Beispiel bei einem Podcast-Angebot, okay, ich denke mir ein neues Format, also gucke, wie das ankommt. Das sind ja ganz andere Größenordnungen, mit denen wir da arbeiten. Ausstellungen, Kooperationen, irgendwelche Initiativen. Was geht einem da dann durch den Kopf jetzt als Geschäftsführer, wenn man mitbekommt, okay, Besucherströme aktuell noch nicht so ganz, wie wir es uns wünschen würden für das Jahr. Welche Maßnahmen kann man da ergreifen?
Gute Frage. Waren letztes Jahr zum Beispiel viel Outreach-Projekte dabei. Wir sind in Jugendzentren gegangen, haben sozusagen das Interesse geweckt für Computerspiele als Medium, was jetzt nun schon mehr ist, als was man eigentlich zu Hause hat. Das ist auch eine Geschichte, dass man dann sagt auch so ein bisschen die Berührungsängste verliert vor dem Wort Museum und da auch mal Lust dann darauf hat, das mal zu erforschen und reinzugucken. Wir machen relativ viele Kooperationen, wenn es dann darum geht mit Schulklassen und Tombola, auch wenn das einfach und klassisch klingt, aber das Schulfest ist halt auch eine gute Möglichkeit, dann sozusagen Bekanntheit dann auch entsprechend zu erhalten. Social Media ist auch ein Thema natürlich, dass man dann auch ein bisschen erzählt, was man dann gemacht hat, dass die Leute auch mal reinschauen und sagen, ach, das kann man da alles machen oder das kann man da alles ausprobieren. Oder ich muss ja da mal öfter hingucken, weil da passiert ja auch nicht nur dann Ausstellung, da ist dann auch mal eine Lesung zu Pentiment, da ist dann auch mal eine Spielung, da ist ein Vortrag, eine Lesung zum Thema Engage und den Rezensionen in den Zeitschriften. Also da passiert relativ viel. Man muss halt aber ein bisschen hingucken und da hat man dann die Chance.
Ja, gerade von diesen Ausstellungen und diesen Initiativen, die du gerade angesprochen hast, Vorträge und so ein Kram, gab es da was in den letzten Jahren, seit du das quasi mitentscheidest und entscheiden kannst, von dem du dann gemerkt hast, oh wow, das kommt richtig gut an, das hat sich als ein wirklicher Magnet herausgestellt für Menschen da draußen. Kannst du da was nennen?
Es ist schwer, was immer gut funktioniert ist, wenn beide Seiten eigentlich eine gutes Konzept fahren und beide Seiten halt dann ihre Kraft zusammentun und das sozusagen sich dann dadurch eigentlich nochmal steigert. Ne? Wir haben unterschiedliche Projekte, das ist, muss ehrlich gestehen, das ist immer auch schwer, Publikum irgendwo hinzubewegen. Das ist jetzt nicht so einfach, selbst wenn es mit freiem Eintritt ist und eigentlich relativ zentral, ist das ein Aufwand. Ne? Und dann ist es immer sehr schön, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, die ein Publikum haben, man selber hat ein Publikum und dann macht man etwas zusammen. Und dann merkt man, dass sich das da nochmal sehr multipliziert. Wir haben ein schönes Beispiel, ist der Game Creator Hangout. Der findet monatlich in Berlin statt. Da treffen sich junge Entwicklerinnen und Entwickler und Netz tauschen sich aus, knüpfen neue Kontakte, sprechen über ihre Projekte. Man ist neu in Berlin und versucht, Leute kennenzulernen und geht dann zu dem sogenannten Game Creator Hangout. Und der wird jetzt am Donnerstag auch, also morgen schon, genau, bei uns stattfinden. Zweimal im Jahr versuchen wir das umzusetzen. Normalerweise treffen sich außerhalb des Museums natürlich und dann zweimal im Jahr bei uns. Und das merkte man, das funktioniert und da sind dann auch tolle Menschen dann hinter diesem Projekt, die dann auch das Konzept dann mit uns umsetzen, Code of Conduct aufbauen, das entsprechend dann gucken, dass die Leute halt wirklich miteinander reden und dann ist die Bude voll, dann funktioniert das, das zieht nochmal mehr Leute an, die dann nochmal ins Museum dann nochmal das als Gelegenheit sehen. Man spielt dann zusammen am Sega Rally und unterhält sich dann über meinen Projekt und spielt dann noch zusammen. Das sind dann Momente, wo man merkt, das ist dann nochmal die Möglichkeit, dass die Bekanntheit steigt und dass man dann auch nochmal in der Community anerkannt ist. Und dann reden dann auch die Leute mit ihren Projekten auch mal bei uns drüber und da erzählen dann mal, dass sie was Neues entwickelt haben, zeigen ihre Spiele dann auch bei uns und solche Sachen.
Spannend. Heißt das, du siehst da auch vor allem Potenzial bei so Veranstaltungen, die das Museum eigentlich gar nicht jetzt erst in erster Linie klassisch als Ort begreift, wo man hingeht und quasi in eine Richtung einfach nur Ausstellungsstücke begutachtet und auch mit denen interagiert, sondern das Museum als so einen Ort der Begegnung, wo man irgendwie auch Dinge gemeinsam unternimmt oder irgendwelche Events abhält? Höre ich das richtig raus, dass das wirklich so ein großes Potenzial für diese Einrichtung hat?
Schon. Man Spiele verbinden halt auf unterschiedlichster Ebene. Es sind Leute, die halt Geschichten erzählen. Es sind Leute, die halt Synchronisation machen. Es sind Grafiker. Es sind klassische Spieleentwickler und Entwickler, die sozusagen ein breiteres Portfolio an Fähigkeiten dann noch mit reinbringen. Es sind Leute, die Videoschnitt machen. Es sind ja unterschiedlichste Leute, die dann zusammenkommen. Und dann auch das noch im Museum ist dann natürlich für uns ein schönes Highlight. Ne? Und dann zu sagen, darüber zu sprechen, hier ist es die Möglichkeit, hier trifft man, hier erfährt man auch mal was Neues. Und das bringt ja dann auch am Ende schöne Bilder, um es dann auch mal zu reduzieren, um zu sagen, hier passiert was. Gleichzeitig ist es sozusagen, füllt es auch das Haus. Das macht dann schon schön.
Ich muss auf der anderen Seite auch fragen, gab es denn mal eine Ausstellung oder irgendeinen Programmpunkt, den du dir oder den ihr euch überlegt habt, wo ihr enttäuscht wart über die Resonanz, wo aus welchem Grund auch immer, da reicht ja auch einfach schon schlechtes Wetter einige Tage lang, wie wir es ja momentan haben, dass nicht genug Leute reinkommen. Gab es da was, was man so dann auch mit sich ein bisschen herumträgt und denkt so, ah, ist einfach schade, dass das nicht so gut ankam?
Manchmal hat man schon was ins Rollen gebracht. Man denkt, es ist ein schönes Projekt. Man hat Vorbereitung, man hat Zeit investiert. Und dann melden sich auch Leute an. Und dann merkt man, selbst die angemeldeten Leute kommen dann nicht. Also das sind dann so Momente, wo man sagt, ja, ui, das lief jetzt nicht ganz so gut. Und dann überlegt man, muss man dann trotzdem den 1 € Eintritt nehmen, damit die Leute sich irgendwie verpflichtet fühlen, wenn es mal doch kostenlos war. Müsste man dann nochmal die Leute sozusagen tagtäglich nochmal mit Nachrichten zu der Veranstaltung bombardieren. Das sind dann so Sachen, wo man merkt, hätte schöner laufen können. Ich sag mal so, die Ausstellung, Sonderausstellung, wenn wir uns darauf zurückziehen, ist immer eine Frage, was möchte man in dem Moment zeigen? Wenn man halt ein bestimmtes Thema jetzt sagen, man merkt ja auch jetzt gerade mit der Nokia Engage-Ausstellung, das Publikum möchte ausprobieren. Und wenn man die Wahl hat zwischen einem Hang-On, einem Racer und dann Text durchlesen über Nokia, dann lockt dann doch der Arcade-Automat. Ne? Ja. Und dann gehen die Leute doch schon durch die Sonderausstellung durch und dann spielen sie auch mal ein, zwei Mal Snake. Aber das Thema ist halt auch so wichtig, dass es halt dann entsprechend auch gezeigt werden muss. Ne? Es ist ja eins der Highlight-Sachen aus den 2000er Jahren, wie dann sozusagen versucht wurde, dann Handy und Mobile Games sozusagen zu verschmelzen mit dem Handheld Engage. Das ist ein Highlight.
Das ist so eine,
was man nicht hätte, also selbst wenn jetzt sozusagen das, der Raum nicht immer komplett gefüllt ist, weil die Leute halt das durchlesen, einmal spielen und dann weitergehen. Wir haben es andere so eine Ausstellung, wo halt dann 12, 13, 14 Spielstationen drin sind.
Ja.
Dann sind die Leute dann auch drin, aber da muss man auch sagen, dann bleibt die Texttafel ja auch eher ein Produkt, wo sie sagen, die lesen sich das durch, aber sind dann entsprechend halt auch schneller dann aus diesem Raum raus.
Ja, das ist der große Vorteil, den das Computerspielemuseum inhärent hat gegenüber Museen mit einem klassischeren Ausstellungsthemen. Die Interaktivität, die drängt sie ja geradezu auf. Das ist was ich in meinem Archäologiestudium gelernt habe, bei Ausstellungskonzeption, dass interaktive Elemente immer toll sind für Menschen jeder Altersgruppe. Ich sehe es auch jedes Mal, wenn ich in einem Museum bin. Leute quälen sich von Vitrine zu Vitrine und sobald irgendwo mal eine Schublade zu sehen ist, wo drauf steht, ziehe mich oder so, drehen sie durch und alle gehen dahin und ziehen an dieser einen Schublade, um irgendwelche Steinchen rauszuholen. Das ist so toll und es ist so schwierig für klassischere Museen Interaktionspunkte zu finden. Ein ganz tolles Beispiel, ich weiß nicht, ob du da mal warst, möchte ich mal hervorheben, das ist das Hanse-Museum in Lübeck. Dort gibt es ganz, also eine relativ klassische Ausstellung zu Hanse eben und dort aber gibt es ganz viele Installationen, die mit Musik arbeiten, mit Ton, mit Geräuschen. Man kriegt so ein Kärtchen mit, das man immer in so verschiedene Stationen reinstecken kann, um eigens angepasste Bildschirm-Infotäfelchen freizuschalten. Da passiert ganz viel, aber da muss man sie erstmal auf die Idee kommen. Und das Computerspielemuseum hat ja da einen großen Vorteil durch das Medium, das es ausstellt.
Genau. Ja. Also ich merke das auch. Also Lübeck ist da vielleicht ein sehr schönes Beispiel, aber auch Archäologiemuseen und andere Museen, da ist auch ein Wandel in den letzten Jahrzehnten, klingt jetzt auch übertrieben, aber doch schon auch über, es hat ein bisschen gedauert, es wurde vieles auch modernisiert in Museen. Es war auch immer alles auch eine Frage der finanziellen Mittel und der Leute, die sozusagen sich damit beschäftigen wollen. Aber es ist schon viel digital zum Ausprobieren dabei. Es ist, das hatte ich jetzt im, ich glaube, es war im Naturkundemuseum in Wien, wo man sozusagen dann schon mal ausprobieren würde, was, wenn ein Himmelskörper auf die Erde auswirkt, wie groß die Explosionen sind, wie das, und dann Leute haben das belagert. Mhm. Es war jetzt eher so ein Katastrophenthema. Es ist jetzt sozusagen jetzt vielleicht auch eigentlich nicht so von der Intention, aber die Leute haben ausprobiert und geguckt, ah, ja, und wenn es mein Nachbardorf trifft, dann bin ich noch nicht mehr sicher, ne? Das war dann schon auch eine sehr spannende. Und daneben waren halt klassische Vitrinen, wo halt Steine drin waren. Mhm. Aber ich muss sagen, Archäologen trifft man überall, weil wir hatten gestern auch einen früh auf der Fläche. Der hat bei uns ein Scan durchgeführt von der Ausstellung im 360-Grad-Format. Der ist sozusagen mit dem digitalen archäologischen Spaten unterwegs und archiviert und dokumentiert Ausstellungen. Es war auch, als er dann gesagt hat, ich bin ja Archäologe und bin dann so digital, und dann war toll. Das faszinierend.
Ich möchte an der Stelle schon mal anregen, für die Zukunft irgendwann mal eine Ausstellung zum Thema Archeo Gaming. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Das ist so eine Idee gewesen vor einigen Jahren von einem amerikanischen Numismatiker, Andrew Reinhardt, der gesagt hat, lass doch mal Videospiele behandeln als so einen kulturellen Raum und da wirklich rumgehen als Archäologinnen und Archäologen und mal so tun, als wäre das, was da in den digitalen Räumen passiert, echte kulturelle Hinterlassenschaft. Dann sind die da zum Beispiel in No Man's Sky, das kennst du bestimmt, rumgefahren und haben Planeten vermessen und geguckt, wo Spielerinnen und Spieler ihre Siedlungen bauen, und versucht dann, das zu vergleichen, zum Beispiel mit der Siedlungsbewegung des antiken Griechenlands. Und ehrlich gesagt, das ist ja phänomenal geil. Das wäre mal eine Möglichkeit, weil da würde man ja auch dann die Leute aus den archäologischen Instituten vielleicht ansprechen. Das klingt doch toll,
um
meine eigene Idee zu loben.
Ja, finde ich super. Ich meine, mein erster Gedanke war Death Stranding gerade.
Ja, genau.
Wo man dann auch Straßen und Brücken baut, genau. Also ja. Und ob das sozusagen der effizienteste Weg war, der da auch genutzt wurde, ne?
Ja.
Also wenn schon
du
da
mal Kontakte brauchst, ne, kannst dich gerne melden. Ich helfe da gerne aus. Das finde ich ganz toll. Apropos Ausstellung. Es gibt ja auch eine Dauerausstellung bei euch im Museum, ne? Und quasi eine Präsentation der Spielegeschichte erzählt durch verschiedene Spiele, aber auch Spielgeräte. Einige hast du ja auch schon genannt. Die stehen in eurem Museum, kann man teilweise auch selber bedienen und ausprobieren. Was mich mal wahnsinnig interessieren würde, wie wählt ihr aus, welche Spiele Teil dieser Ausstellung werden? Weil ihr schreibt es auch auf der Website und es ergibt ja auch Sinn, dass diese Ausstellung ständig erweitert wird, weil die Geschichte schreitet ja voran, die bleibt quasi auf einer Art aktuellem Stand oder aktuellerem Stand. Aber wie wählt man jetzt aus, was ist quasi ausstellungswürdig in Anführungszeichen und was nicht?
Spannende Frage. Ist auch nicht immer einfach zu beantworten. Ne? Also ja. wenn wir sind halt auch spendenabhängig, das wäre sozusagen zu gucken, was spendet denn der Großteil der Leute, ne? An Geräten und Software. Also das ist ja dann auch ein Hinweis, das gab's oft oder das haben sich oft Leute geholt. Das scheint ja einen großen kulturellen Impact gehabt zu haben, um mal dieses Wort dann doch zu benutzen. Also da müssten wir die ganze Ausstellung wahrscheinlich mit Anno 1602 machen, weil davon haben wir relativ viel in der Archiv. Und es ist natürlich übertrieben, ganz viele andere Spiele auch und C64. Aber dann wird halt auch mal geguckt, ob es nicht auch mal kleine Highlights gibt, die halt auch ein bisschen Licht brauchen, ne? Wo man dann auch mal sagt, hier dieses Spiel gab es jetzt nicht das große Publikum erreicht, auch wenn es erfolgreich war. Papers, Please ist so ein Beispiel, wundervoller Indie-Titel, wo man einen Zollbeamten spielt. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Mhm, ja, selbstverständlich.
Genau, aber viele Leute kennen es halt noch nicht. Und das kann, also wir haben es jetzt schon 2 oder 3 Mal in der Ausstellung gehabt. Es kennen immer noch nicht viele, aber sind viele davon doch begeistert und fasziniert. Also allein den riesen Stempel dann rauszufahren und dann auf den Reisepass zu stempeln, das hatte was. Und natürlich die Hintergrundgeschichte und der Kontext, in dem das alles passiert. Das sind dann so Highlights, die man dann raussuchen muss, um zu gucken, passt das denn jetzt in das Spiel rein? Passt das jetzt in die Ausstellung rein, in die Sonderausstellung? Deckt es das Thema Grafik halt ab auf einer besonderen Ebene? War es dann irgendwie vielleicht mal eine Sache, die es dann das erste Mal das ganz besonders erfolgreich gemacht hat? Natürlich, wir haben jetzt Pong, den Arcade-Automaten da, aber natürlich haben wir auch den Computer Space, dass der halt dann entsprechend dann auch da ist, weil der war jetzt nicht so riesig erfolgreich, aber trotzdem wichtig, weil er einer der ersten war.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, die Ausstellungsstücke und die Spiele, die kommen alle ausschließlich aus Spenden von Menschen oder habt ihr auch ein Eigenbudget, ja, sag ich mal, für Anschaffung?
Also das wäre schön, wenn das aus Spenden kommen würde. Also wir wünschen uns mal Spenden und wir brauchen halt auch die Spenden. Aber kleine Sachen, die wir sozusagen zwingend brauchen und meistens dann für Sonderausstellungen, müssen wir dann entsprechend ankaufen, wenn es zum Beispiel das nicht gibt. Also wenn wir jetzt eine Ausstellung machen würden zum Thema GameCube, müssten wir dann definitiv dann auch nochmal ein oder zwei anschaffen, weil das ist etwas, was äußerst selten gespendet wird. Das sind dann doch Sachen, wo die Leute halt doch noch sehr dran hängen, weil ganz besonders war irgendwie. Wenn man zum Beispiel aber Richtung PlayStation 2 oder 3 geht, auch da muss man natürlich auch viel warten und reparieren, aber da sind die Spenden doch ein Tick häufiger.
Das bedeutet, wenn ich das richtig raushöre, die Ausstellung versteht sich vor allem als so einen Beleg zum einen für Spiele, die eben kommerziell super erfolgreich waren, auch weil die Leute das dann haben und auch spenden und dann dadurch automatisch schon mehr an Exemplaren vorhanden ist, die man eben da auch hergeben kann ins Museum, und zum anderen Spiele mit so einem kulturellen Impact, die vielleicht nicht super kommerziell erfolgreich waren, aber die wichtig sind für die Entwicklung des Mediums. Wenn ich mir das dann selber so anhöre, während ich das nochmal zusammenfasse, da fällt ja auch zwangsläufig viel unter den Tisch. Also angefangen von Spielen, ne, aus der Indie-Szene, die wirklich niemand kennt, wo man aber draufschaut und sich denkt, okay, da passiert wirklich was Einmaliges, ob es die Geschichte und die Perspektiven der Entwicklerinnen und Entwickler sind, oder der Spielmechaniken, was ja auch eine betrachtenswerte Ebene ist, bis hin zu so Spielen, die vielleicht politisch brisant sind. Da fällt ja viel raus. Ist das was, wo du draufschaust und sagst, ja Leute, das geht nie anders? Du hast ja gerade beschrieben, wie wir an die Sachen rankommen. Wir können nicht alles ausstellen. Oder denkst du dir, wir sollten gucken, dass wir doch einen Weg finden, auch diese Sachen zu inkorporieren?
Definitiv müsste mehr ausgestellt werden. Ne? Ja. Wir haben zum Beispiel Minecraft noch gar nicht in der Dauerausstellung, auch wenn das jetzt schon ewig alt ist. Ne? Wir hatten es jetzt in Sonderausstellung, es ist auch in unserem Partnerverein, wird es auch in der Education Edition benutzt für Fortbildung oder halt um bestimmte Themen zu transportieren. Wie baue ich meine Wunschstadt? Wie soll mein Kiez aussehen mit Kindern und Jugendlichen? Aber zum Beispiel in der Dauerausstellung war es nicht. Es war einmal mit einer Ausstellung zum Thema Bauhaus da. Also da, es gibt auch jemanden in unserer, sagen wir mal, Bubble, der auch die Karl-Marx-Allee, an der wir angesiedelt sind, halt in Minecraft nachbaut. Und das sieht dann schon fantastisch aus, aber es ist aktuell noch nicht in der Dauerausstellung, auch nicht wirklich so jetzt mit einem richtigen Ort schon verbunden. Das ist auch vielleicht, liegt auch daran, dass wir ja nicht Spiel für Spiel in der Dauerausstellung arbeiten, sondern thematisch vorgehen. Also der spielende Mensch steht im Vordergrund, der sich sozusagen verspielt lernt, verspielt bestimmten Themen annähert. Eine der ältesten kulturellen Lernformen, das Spielen nutzt, um anderen was zu zeigen, um anderen was auszuprobieren, um Geschichten zu erzählen. Das heißt, wenn man in die Ausstellung reingeht, wird man jetzt nicht eine Liste vorgelegt kriegen, hier, das sind jetzt die 100 Spiele, die du jetzt hier dir angucken musst. Es gibt schon auch das, kleine Listen, es sind aber nicht 100 oder auch nicht 200 oder 1000, sondern weniger. Und aber es ist eher so thematisch, Musik in Computerspielen, wie ich Bewegungsspiele, Bewegung in Computerspielen. Also zum Beispiel, ich bin ja so total enttäuscht in der Dauerausstellung, es gibt ja nicht wirklich Civilization oder viel Rundenstrategie in der Ausstellung, aber taucht bei Musik auf mit Babaito. Und das ist ja auch sehr, sehr schön. Also man wird schon immer auch ein bisschen enttäuscht sein, weil man genau das, was man haben möchte oder was man so als das Spiel vielleicht nicht findet. Wir hatten gestern einen großen World of Warcraft-Fan. Das zeigt ja auch sowas, ist dann an diesem Beispiel ist auch immer schwer abzubilden. Als Video existiert natürlich, aber zeigt es dann halt auch so, wie die Leute das auch so erlebt haben. Ne?
Gibt's Spiele, die du auf keinen Fall in der Ausstellung haben wollen würdest? Aus welchem Grund auch immer, wo du sagst, dass dafür ist hier kein Platz?
Dafür ist kein Platz, ist vieles.
Ach so, ja.
Da hatten wir das Thema. Ich wüsste jetzt sozusagen nicht, was Museen, die müssten eigentlich vieles zeigen können. Es gibt bestimmt Sachen, wo man sagen müsste, das geht nur mit viel Kontext oder das geht gar nicht. Das sind Spiele, die vielleicht auch nicht mal ab 18 sein sollten. Es gibt ja auch die USK, die prüft ja auch viele Spiele, sind ja auch viele Spiele dann nicht freigegeben. Und da müsste man dann gucken, ist das jetzt für diese Ausstellung wirklich unendlich wichtig, dass man sie denn zeigt?
Ja, ja.
Dann könnte man vielleicht auch gucken, viele Dinge reicht es, dass man sie vielleicht erwähnt. Man muss sie ja nicht auch interaktiv zeigen und als Negativbeispiele kann man sie auflisten. Aber sie müssen halt nicht unbedingt gespielt oder gezeigt werden.
Ja, ja. Von hier aus, spannendes Thema, nein, darüber könnte man schon sprechen, aber es gibt hier noch was ganz Großes auf meinem Zettel, wohin ich noch unbedingt springen möchte, und zwar diese ganz frisch jetzt gestartete Kooperation mit dem Alliiertenmuseum in Berlin, mit dem Thema, schönes Geräusch, Cold War Games, quasi eine Sonderausstellung, die das Spannungsverhältnis, würde ich mal beschreiben, zwischen Spielen und dem Kalten Krieg untersucht. Große Frage erstmal dazu, ich habe sie leider noch nicht besuchen können, mir angucken können, aber wie kam es denn dazu überhaupt? Also wie entsteht denn die Idee zu so einer Art Sonderausstellung?
Indem man miteinander redet. Also wirklich war am Anfang wirklich ein Gespräch, Ideen, was ist es jetzt, können wir was gemeinsam machen? Und wenn man mit dem Alliiertenmuseum redet, dann redet man ja eigentlich über eine Epoche oder auch die Nachwirkung und auch die Zeit davor des Kalten Krieges, ne, in Berlin. Die Zeit der Sektorengrenzen. Und dann könnte man schon sagen, dass sie die Expertinnen und Experten für Kalter Krieg sind. Und dann sind wir schon oft halt auch, vielleicht nicht überall, und es gibt immer Leute, die halt nochmal einen Tick mehr in einem Bereich wissen, aber wir haben schon einen gewissen Fundus an Schätzen und Informationen zum Thema Computerspiele. Und das zusammengepackt ergab eigentlich sehr schnell die Idee, nachdem man sich kennengelernt hat. Das ist auch immer wirklich eine Frage, solche Projekte entstehen wirklich, wenn man miteinander gut sprechen kann, dann Kalter Krieg und halt auch die Idee, also lass uns doch mal gemeinsam was machen. Haben wir denn eine Idee? Haben wir? Und das ist vielleicht dann auch nochmal wichtig. Finden wir eine Möglichkeit, dass das irgendwie finanziert werden kann? Ja. Und das da ergab ein Goldstück, das andere, man kannte das Alliiertenmuseum, super fantastische Leute, die dann mit uns Lust hatten, das zu machen, mit uns den Antrag gemacht haben und dann haben wir auch eine Förderung gefunden. Hat mehr als einen Anlauf benötigt, aber wir haben dann die Möglichkeit bekommen, eine wundervolle Ausstellung zum Thema Kalter Krieg und Spiele zu machen. Und da sind dann auch Sachen dabei, wo man schon auch, wo wir das jetzt andocken können, kann man das zeigen, kann man das machen. Also eins der ersten Objekte, die man antrifft, ist ein Murmelspiel, ein Geschicklichkeitsspiel, in dem man halt Murmeln in so kleine Öffnungen reinbuxieren muss. Klingt an sich erstmal harmlos, ist aber ein Spiel, was Mitte der 40er Jahre rauskam. Also am Anfang des Kalten Krieges hatte eine Hintergrundgrafik, das war die Karte von Japan. Und es gab zwei Öffnungen, einmal in Nagasaki und einmal in Hiroshima. Und da musste man beide Kugeln reinmachen. Das ist ein Spiel gewesen, was damals verkauft wurde an Kinder und Jugendliche. Und es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Das könnte man heute jetzt einfach so wahrscheinlich schwer halt irgendwie in den Laden stellen. In das Museum muss das halt kontextualisiert oder hat die Möglichkeit, das dann entsprechend dann auch zu zeigen, weil es war damals einfach auch im Handel verhältlich. Ja, gerade ist Teil der Geschichte und darüber muss man dann auch sprechen, das muss man zeigen, dass halt nur weil in einem Moment das als richtig und auch okay erscheint, dass es halt im Nachhinein man auch darüber anders denken könnte.
Das ist ja hochspannend. Darf ich fragen, wie lange war diese Ausstellung in Arbeit, bevor sie dann tatsächlich auch quasi jetzt angekündigt und vorgestellt wurde? Ich weiß nämlich aus meiner eigenen Arbeitswelt, dass ich habe mal bei einer Konzipierung für eine Ausstellung mitgearbeitet, dass da teilweise Jahre des Vorlaufs notwendig sind. Mhm. Wie sah es denn hier aus?
Es waren schon Jahre, aber Wahnsinn. Ich glaube jetzt nicht 10 oder 20.
Ja.
So lange gibt es uns am Ende auch noch nicht. Wir haben jetzt 29 Jahre irgendwie offiziell gefeiert. Es sind ungefähr, wenn man alles zusammen sind, 2 Jahre Vorbereitung.
Wahnsinn, ja, krass.
Also Es ist eröffnet worden im Oktober 25 und wir waren, also Baubeginn war dann auch in den 25 und Vorbereitung und Planung, auch ein Detail, wohin soll alles rein und welche Kabel, und dann 24 war dann die Antragstellung, Vorbereitung, Absprachen, neue Anträge und so weiter.
Wahnsinn. Wahnsinn. Wie viel Spielraum hat man noch während all dieser Zeit dann das Angebot der Ausstellung zu verändern? Ich schiele vor allem so in die Richtung von, im Planungszeitraum erscheint aus irgendeinem Grund ein Spiel oder man findet ein Spiel, das wahnsinnig relevant wäre für die Ausstellung. Wie viel Flexibilität hat man das dann noch da einzubauen?
Das kommt ein bisschen immer auf die Kraft der Leute drauf an und wie das Interesse daran ist, dieses Spiel unbedingt zu zeigen. Also wir haben ja auch ein Problemkind. Das ist Call of Duty, Cold War. Mhm. Benötigt halt Internet, ne? Um es dann gut spielbar zu zeigen. Ne? Und dann, das möchte halt nach Hause telefonieren und das halt entsprechend abzudecken, weil wir haben ja dann auch das Spiel dann dort vor Ort, ist dann halt eine Entscheidung gewesen und daran hält man fest, weil das halt zeigt, wie halt man auf den Kalten Krieg aktuell, zumindest in Anführungszeichen aktuell, ist ja schon auch ein paar Jahre auf dem Markt, dann zurückblickt. Was für Geschichten werden erzählt? Wie werden Leute gezeigt? Was wird gezeigt? Welche Details sind gut und welche Details merkt man? Es ist halt dann auch ein bisschen künstlerische Freiheit mit dabei. Also da kommt es ein bisschen drauf an, wie groß das Interesse bei den Leuten ist, die das dann umsetzen und haben wollen, dann das zu machen. Aber da gibt's immer Fälle, wo man sagt, ja, da muss auch, ab und zu mal muss man auch was streichen. Das ist ja noch schlimmer. Man möchte unbedingt was haben und muss es streichen, weil es technisch zu kompliziert wird oder es einfach auch nicht umsetzbar gut ist in der Ausstellung. Manche Sachen behält man auch, wenn man denkt und auch wie man weiß, dass es halt kompliziert wird. Wir hatten eine Ausstellung, da konnte man Siegerbass spielen. Da war eine Angel. Also die Angel hatte eine Kurbel und der konnte man richtig kurbeln. Und das war alles sehr filigran und für die Ausstellung sehr nicht gebaut, war für natürlich für den Privatkonsumenten, und wenn da so eine Schulklasse dran vorbei ist, dann musste man schauen, ist dann jetzt noch alles in Ordnung, im Sinne von 30 Leute kurbeln an etwas, was sozusagen einer halt einmal die Woche halt vielleicht benutzt hat. Ne? Das ist dann ein Wartungsaufwand, der man dann, ja, muss man sich entscheiden.
Bist du denn zufrieden, Mr., mit der Resonanz zur Cold War Games Ausstellung?
Fachpublikum und Presse hat sehr gut das aufgenommen. Das war der erste Schritt, wo man gesagt hat, das Interesse ist da, die Leute wollten das mehr erfahren, die Leute wollten sich angucken, auch das Konzept war auch hat auch funktioniert mit dem interaktiven Räumen, wo man sozusagen sich ein bisschen Immersion dann schaffen kann. Wie war es ungefähr? Wie hat man das dann in dem Moment den Kalten Krieg erfahren? Also das 90er-Jahre-Zimmer hat mir, oder 80er, 90er-Jahre-Zimmer hat mir sehr viel Spaß gemacht, da durchzuwandern, weil da doch ein bisschen auch viele Erinnerungen noch drin waren. Wir haben sogar auch so den Duft mit aufgenommen als Thema. Also es gibt Kölnisch Wasser, 40, nee, was ist das, 40? Es ist sozusagen in einem Raum und dann in 90er-Zimmer ist es Es ist eine Axtdose sozusagen. Ich glaube, ist das jetzt, ich weiß nicht, ob das Schleichwerbung ist, aber das wird dann sozusagen so eine Axtdose ab und zu mal ausgesprüht, damit ja der Geruch da im Raum ist.
Ja, mega. Da sind wir wieder beim Hanse-Museum, unvermittelterweise die Arbeit mit Gerüchen auch. Und das finde ich ganz toll, eben wenn Ausstellungen und Museen auf allen Ebenen die Leute ansprechen wollen. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, das zu planen und zu konzipieren und umzusetzen, aber es lohnt sich. Es klingt ja wirklich toll.
Und das Publikum ist auch begeistert, wenn das dann in der Ausstellung war, dann von mehr oder weniger von den einfachen Uniformen, wo es dann vorne geht, losgeht und der Idee Kalter Krieg, was ist das, bis hinten dann in die Gegenwart, wo wir dann zurückblicken und die Frage auch stellen, wann endete der Kalte Krieg jetzt und wie hat sich die Welt seitdem entwickelt oder sind wir immer noch in irgendwelchen Nachwirkungen oder wiederholt sich das System nochmal, Kalter Krieg? Also da wird auch nochmal ein großer Schlag gemacht dann am
Ende. Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs nochmal die Traummaschine anwerfen, weil auch das war eine der allerersten Fragen, die auf meinem Papier standen, als ich mich hier auf dieses Gespräch vorbereitet habe. Und zwar, wenn jetzt Budget und alle Restriktionen gar kein Thema wären, gäbe es eine Ausstellung, ein Ausstellungsthema, einen Ausstellungsschwerpunkt, den du wahnsinnig gerne fürs Computerspielmuseum realisieren wollen würdest? Hast du da schon was im Kopf?
Also fürs Computerspielemuseum oder für mich privat?
Beides, ehrlich gesagt. Ich fange mit dem Computerspielemuseum an.
Da wäre halt für mich schon der Wunsch, dass wir mehr oder weniger Unterstützung bekommen, sozusagen dieses Kulturgut auszustellen. Das ist halt, da gibt es schon Förderung vom Land, aber da ist noch der Wunsch und wirklich jetzt als Museumsmensch, sage ich mal, da muss mehr passieren, weil wir halt da auch an unsere auch Belastungsgrenzen dann auch kommen, wenn das Museum ist. Also wir, es gibt viel Unterstützung, es gibt viele Beratung, Community ist groß, jeder kann jetzt, aber jetzt sind ja auch noch die Leute entsprechend auch noch da, jetzt kann man das Wissen auch noch bekommen, wie ein Röhrenfernseher entsprechend irgendwie behandelt werden muss, damit man ihn vielleicht nochmal retten kann. Das alles geht, wird über die nächsten Jahre dann entsprechend halt weniger oder schwieriger zu bekommen sein. Und das einmal jetzt, ist das jetzt noch die Chance, da viel noch zu retten und zu erhalten. Und da muss da auch mehr Unterstützung dann entsprechend für das Museum oder für andere Institutionen. Es gibt ja, ist ja nicht die einzigen, die es und gibt Seligenstadt, andere sind auch noch da aktiv, Hannover, die alle irgendwie auch ihren Schwerpunkt haben und halt auch ihre Expertinnen und Experten für bestimmte Bereiche und wir natürlich da auch versuchen, miteinander uns auszutauschen. Das ist, da muss aber trotzdem halt auch die langfristige Stabilität halt irgendwie da sein, dass es irgendwo zentral, irgendwo alles gesichert ist. Die Möglichkeiten sind, dass alle darauf zugreifen können. Also es gibt ja auch Museum digital, es gibt ja auch schon für viele Sachen halt auch eine gute Lösung. Da bräuchte es halt noch ein bisschen mehr.
Wie sieht da dein Zutrauen in die Zukunft aus, wenn ich da nachfragen darf? Ist das was, wo du sagst, jo, das sieht alles gut aus, wohin wir uns da bewegen? Oder was ich eher erwarten würde, so ein Gefühl von, oh je.
Nö, also eben, die Leute sind für das Thema interessiert. Die Leute sind selber oft halt Zeitzeugen, haben gemerkt, das hat eine Wirkkraft ja. gehabt. Das war wichtig für meine Entwicklung und es ist halt auch wichtig, weil man auch in Spielen Kompetenzen erlernt. Also besonders halt, was ich glaube ich in Spielen gelernt habe, definitiv ist stressresistent, ne? Also Resistenz. Also ich habe wirklich, also musste manche Level ja schon sehr oft neu starten und das auch mit Geduld und entsprechend nochmal versuchen und dann irgendwann mal doch die Lösung finden. Das sind Dinge, die man halt natürlich in Spielen lernt, neben räumlichen Hörvermögen, also woher kommt dieses Geräusch gerade, was bewegt sich hier gerade, räumliches Vorstellungsvermögen natürlich auch nochmal, Lesekompetenzen, wie viel man in Spielen, und also wie viele Texte ich lesen musste in Spielen, das ist ein bisschen anstrengend und dann natürlich auch Englischkompetenzen, ne? Also viele Spiele spiele ich jetzt sozusagen eigentlich nur noch auf Englisch oder die kommen auch nur auf Englisch raus, ne? Das sind noch Sachen, wo man da muss noch ein bisschen mehr Gefühl rein, aber viele sehen das und wissen das und, glaube ich, unterstützen dann Spieler halt auch und halt auch in der Erhaltung dieses Kulturguts. Aber jetzt möchte ich endlich zu meinem privaten Wunsch kommen.
Bitte, bitte, ich bin so gespannt. Ich
möchte eine Ausstellung haben, in der ich nur Civilization sehe.
Ach, wirklich? Okay, jetzt muss ich doch mal nachfragen. Warum dieses Franchise? Warum ist dir das so wichtig?
Ich weiß es nicht, es fing mit Civilization 2 an. Eins habe ich noch vom Nachbarn irgendwie auf Diskette geschenkt bekommen. Zwei hatte ich dann, war sozusagen mein Einstieg in die Spielewelt und das ist wirklich, da sind ganze Wochen verschwunden da drin. Immer noch eine Runde und der Siedler musste dann nochmal dahin und am besten neben den Hügel, an den See ran oder vielleicht hier an den Fluss, das ist auch super. Also das hat viel Laune gemacht, also auch die Landwirtschaft voranzutreiben, irgendwelche Straßen zu bauen, dass die Verbindungen super sind. Also das war für mich immer, hat auch funktioniert über Jahre. Auch wenn die Grafik auch dann später immer besser wurde, waren alte Sachen wie zwei halt, haben mich doch ab und zu mal nochmal wieder rausgeholt, weil es dann doch dieses Gefühl wieder drin hatte, ja, hier baut man was.
Wie ging es dir mit Civilization 7? Das ist ja durchaus schwierig, sag ich mal, in die Spielewelt reingestartet.
Ich bin da optimistisch, dass da auch die dranbleiben. Ja. Die Rezensionen sind nicht so gut. Es ist halt aber auch eine Frage, was man für eine Erwartungshaltung und ob die Leute, die man vielleicht auch abholen wollte, vielleicht nicht erreicht hat. Ne? Also man dieser Epochenwechsel, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Da hat natürlich dann so ein bisschen, glaube ich, auch würde mich als alten Spieler halt auch so erstmal vor den Kopf stoßen, weil ich baue ja hier was auf und es muss ja so bleiben und ich möchte ja hier immer größer werden und ich möchte halt hier irgendwie stabil sein und dann muss ich wechseln, werde ich gezwungen zu wechseln. Das ist halt, glaube der Mensch mag auch seine Routinen und Veränderung, wenn er irgendwie was in eine Richtung entwickelt hat, natürlich dann ein Bruch.
Du hast jetzt so diplomatisch geantwortet, ich habe nicht rausgehört, ob du selber schon gespielt hast oder bisher nur, aha, weiter in Civilization 2, Wahnsinn.
Nein, ich bin dann schon bei 5 angekommen. 6 habe ich ein bisschen angespielt, ja. Hat mich aber auch noch nicht so, 5 ist schon, da bin ich gerade noch.
Ich möchte zur Abschluss noch eine Empfehlung aussprechen für dich, falls du es dir noch nicht schon angeguckt hast, und zwar Old World, ähnlich wie Civilization.
Ist auf der Wunschliste, ja.
Oh, guck mal, also ich arbeite mich da gerade ein und habe jetzt das Gefühl, nach der schönen Stunde, die ich mit dir verbracht habe, es könnte dir gefallen. Das geht ja, in einige Richtungen nochmal tiefer, wo ich das Gefühl habe, das könnte dich freuen.
Okay. Toll. Dann wird das auf die Liste höher gesetzt,
toll,
weil ich jetzt aktuell selber mich in Mass Effect Anniversary Edition nochmal verbissen habe und festgestellt habe, ich habe viele Details wieder vergessen. 1 und 2 konnte ich abrufen und wusste ich auch eigentlich fast alles noch. Aber bei 3 fehlte dann doch einiges Wissen noch und an oder ich hatte mir damals Teile der Erweiterung nicht geholt. Da spiele ich fast ein neues Spiel zum Teil.
Ich bin wirklich beruhigt zu hören. Das meine ich ganz ernst, dass nach all dem Kram, den du gerade erzählt hast, was deine Arbeitsauslastung auch angeht, was man ja hören kann zwischen den Zeilen, dass immer noch zum Glück Zeit für diese Dinge ist. Ich bin sehr froh.
Ja, aber ich meine, das Spiel spiele ich jetzt auch über Monate jetzt schon.
Oh,
ich
glaube,
ich habe letzten Oktober oder September angefangen. Also man kriegt es, glaube ich, schneller hin. Ich bin auch jemand, aber der auch wirklich in jede Ecke reinguckt.
Ja,
also wenn ich ein Spiel starte, laufe ich erstmal in die Gegensätze. Das habe ich irgendwie gelernt. Man muss erstmal in die entgegengesetzte Richtung laufen und gucken, ob da nicht doch nochmal ein Achievement lauert. Wobei mir das nicht so wichtig ist, aber nicht noch irgendwo eine Box ist, die man öffnen kann.
Ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit und eine weitere Gemeinsamkeit hoffentlich auch, nämlich, dass wir beide hier eine schöne Zeit hatten. Ich habe das sehr genossen mit dir. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir miteinander sprechen konnten und ich konnte viel über das Museum lernen, das meine ich ganz ernst und drücke wirklich einfach von Herzen die Daumen, dass die Zukunft rosig aussieht, so gut wie es nur kann.
Ja, und ich lade nochmal herzlich ein, das Computerspiel mal live dabei, hier uns nochmal zu treffen. Und dann fahren wir auch eine Runde gegeneinander.
Aufregend. Ich freue mich
drauf. Und spielen auch gemeinsam mal was.
Toll.
Nicht nur kompetitiv.
Wirklich. Ich werde eines Tages, früher oder später, wahrscheinlich eher früher, werde ich anklopfen und sagen, hier bin ich. Los geht's.
Okay, sehr gut.
Du, ich wink dir zu. Ich wünsche euch allen eine fantastische, was soll ich sagen, Zeit 2026, dass alles gut klappt, was ihr euch vornehmt und freue mich aufs Wiedersehen und Wiederhören.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Das war sehr, sehr nett.
Vielen Schön. Dank. Ich freue mich. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Martin Görl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal ausgerechnet. Ihr werdet euch erinnern, in der Anmoderation habe ich davon berichtet, vor wie vielen Jahren ich dieses Video angesehen habe in den heiligen Hallen des Computerspielemuseums. Das waren keine 14 Jahre. So lange war es noch nicht her. Ich kann die korrekte Zahl immer noch nicht ermitteln, aber 14 stimmt schon mal nicht. So, mit diesen weisheitsgeprägten salomonischen Worten möchte ich euch verabschieden. Vielen Dank nochmal für eure Zeit und die Ohren, die hier regelmäßig einschalten und der ganze restliche Körper auch. Wenn ihr mehr von mir und meiner Arbeit hören wollt und der Arbeit meines Teams hier von OrkelCool, dann lade ich euch herzlich ein, euch ein Steady-Abo zu schnappen. Für 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Das ist nicht mal ein Döner mittlerweile. Und bekommt dafür jede Woche 2, 3 extra Podcasts, die sich drehen rund um Spiele und Spielkultur, mit Liebe und viel Innovationsversuch produziert. Gehend in jede Richtung, von der Spielbesprechung über die Spielreportage bis hin zu, okay, wir probieren das einfach mal aus, Format. Schaut es euch mal an. Wir machen das mit großer Leidenschaft. Es ist, finde ich, ein ganz besonderes und wertvolles Angebot. Und eure Unterstützung und die Unterstützung von mittlerweile 1180 Menschen ermöglicht es, dass wir weitermachen können. Toll. Vielen Dank, Freunde. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ach so. Und ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, wie ihr ein Abonnement abschließen könnt. Um Gottes Willen.